herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch Nummer 10. Erschreckenderweise schon in diesem Jahr. Wir nähern uns dem Ende des Jahres, aber wir starten jetzt mit einer Hochzeit im Jagdjahr, weil ich glaube, viele Jäger freuen sich schon drauf und ich glaube, du, Peter, freust dich auch sicherlich drauf. Die Drückjagden stehen an. Viele Einladungen sind schon raus. Die Einladungen, die jetzt reingehen, kommen deutlich zu spät. Der ein oder andere muss da schon absagen. Aber wir gehen mal thematisch einen ganzen Schritt weiter zurück. Und zwar soll es jetzt primär in diesem Kanzelklatsch heute erstmal um die Planung von Drückjachten gehen. Wir gehen zwar immer davon aus, dass das macht schon wer anders, aber irgendwann ist man entweder als Begehungsscheininhaber, als Jagdaufseher oder auch nur als Mitgeher mal daran beteiligt, eine Drückjagd zu planen oder auch zu entscheiden, kann ich überhaupt eine Drückjagd in diesem entsprechenden Revier machen? Und da gibt es eine ganze Menge zu beachten. Und zunächst wollen wir mal starten mit der Frage, was muss überhaupt gegeben sein in einem Revier, damit ich eine Drückjagd machen kann? Oder was sind absolute Ausschlusskriterien? Und da hast du dich ja, glaube ich, damit befasst. Deswegen mal die Frage direkt an dich.
Richtig, im Prinzip können wir da jetzt wieder einen Artikel vorwegnehmen für die Zuhörer, was aber nicht heißt, dass sie nicht die Zeitschrift kaufen sollten und lesen sollten. Ja, tatsächlich haben wir uns in diesem Themenkomplex bei einem Thema mit der Frage beschäftigt, Drückjagd ja oder nein? Also eignet sich mein Revier überhaupt für eine Drückjagd? Es ist natürlich so, dass wir, wie du es schon gesagt hast, ein bisschen zu spät dafür sind. Eigentlich müssen wir das im Frühjahr machen, dass man sich im Frühjahr mit der Frage auseinandersetzt, machen wir einen Drückjagd oder nicht? Und dann mit der Planung auch schon beginnt, alles, was dazugehört. Nichtsdestotrotz wollen wir hier vielleicht auch mal Anregungen geben für den einen oder anderen, der sich für dieses Jahr noch dagegen entschieden hat und das vielleicht fürs nächste Jahr angreifen möchte. Oder aber, was eine ganz gute Lösung ist und ich auch als Fazit da in dem Artikel gezogen habe, der vielleicht so eine kleinere Aktion macht. Weil eine Drückjagd, das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, muss nicht immer die große sein, wo dann 20, 30 Schützen stehen. Eine Drückjagd ist aus meiner Erfahrung eigentlich am schönsten, wenn es so ein kleines Drückerchen ist mit, ich sag mal, 4 bis 10 Büchsen, eine Handvoll Treibern und Hunden. Und das kann auch durchaus sehr erfolgsträchtig sein, auch durchaus erfolgsträchtiger als manch andere Jagd. Also wenn ich da jetzt an ein spezielles Revier denke, das ich selbst auch mal betreut habe und wo ich immer noch so ein bisschen mitjage. Das ist ein typisches Revier, wo sich sehr, sehr gut zeigt, dass je mehr Schützen da sind, je mehr Treiber da sind, je mehr Aufwand betrieben wird, desto geringer eigentlich die Strecke ist. Wir hatten eigentlich mit 20, 30 Schützen immer eine sehr enttäuschende Strecke, teilweise nur 1, 2 Stück. Seit wir das seit 3, 4 Jahren machen, war es ein bisschen anders. Da sind wir dann ja so 4 bis 6 Schützen und in der Regel 2, 3 Treiber, 2, 3 Hunde, das war's. Und seitdem haben wir immer so 10 Stück Wild auf der Strecke, überwiegend Sauen. Das funktioniert einfach besser, woran auch immer das liegen mag. Ob wir da weniger Unruhe machen, dass wir es effektiver gestalten können, aber es ist einfach auch schöner, weil es auch privater ist. Ne? Und das habe ich auch ganz oft gehört von Leuten, die auf größere Drückjachten gehen, die sagen, ach, das ist so unpersönlich und das macht mir gar keinen richtigen Spaß, ich gehe lieber auf die kleinen Jachten. Und das ist mir persönlich, geht das ehrlich gesagt genauso. Man geht gerne mit seinem Hund hier im Umkreis jagen bei den Jachten, da trifft man sich, man kennt sich. Es sind nicht die großen Meuten dabei mit unbekannten Hunden, unbekannten Meuteführern, unbekannten Schützen, sondern man trifft sich jedes Jahr wieder aufs Neue. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt nochmal als Fazit des Ganzen. Das Private, das Persönliche steht da dann im Vordergrund und eben nicht die Strecke. Und das ist auch so ein Fazit meines Artikels im Prinzip, dass ganz viele Leute immer nur fragen, so, ja, wie war die Drückjagd? Was habt ihr denn auf der Strecke? Als ob nur die Strecke zählen würde. Natürlich ist das etwas, weswegen man ja auch jagt, weswegen man diese ganze Jagd veranstaltet. Aber das Persönliche, das Private sollte dabei nicht zu kurz kommen. Und wenn man da Spaß hat, dann spielt die Strecke eigentlich gar keine so große Rolle. Oder siehst du das anders?
Ja, wir hatten da uns vor ein paar Jahren auch im Titelschema Thema zur Drückjagd in der DJZ schon mal mit beschäftigt. Da geht es ja dann auch ein bisschen so um die Frage, welche Schützen lade ich überhaupt ein? Welche Fähigkeiten müssen diese Schützen mitbringen? Und wo stelle ich die auch am Ende des Tages hin? Also wenn ich jetzt nicht lose, sondern die Stände zuteile, wie es ja auch noch in vielen Revieren gemacht wird, dann kann man ja durchaus den Weg gehen und sagen, die besten Stände kriegen nur die besten Schützen. Man kann aber auch den Weg gehen, und so glaube ich, wird es häufig gemacht, dass der gute
Freund dann auch mal einen guten Stand kriegt und dass man das vielleicht im Jahreswechsel macht, dass jeder Schütze auch jedes Jahr mal woanders steht, damit es nicht langweilig wird, wenn man im fünften Jahr wieder in derselben Buchenrauschen-Ecke sitzt und nichts kommt vielleicht sogar. Deswegen bin ich da schon deiner Meinung, am Ende des Tages darf nicht nur der Erfolg zählen. Also ich gehe gerne zu Drückjachten, wo ich mit Freunden jagen kann, wo ich mich wohlfühle und wo dieses gesellschaftliche, dieses Zusammenjagen, wo das im Vordergrund steht. Nichtsdestotrotz muss ich aber trotzdem sagen, für das Revier, was ich betreue auch, man will am Ende des Tages, wenn man so eine Jagd organisiert, dann möchte man auch was da liegen haben, weil es ist erstens peinlich und zweitens ist es auch, man arbeitet da mehr oder weniger drauf, zumindest ein paar Wochen, wenn nicht sogar ein paar Monate drauf hin. Mhm. Und wenn diese Arbeit, das ist ja schon ein Aufwand, den man da an einem Tag dann ja, macht, Hundeführer kommen, da wird vielleicht eine Versicherung abgeschlossen, da werden Stände gebaut und so weiter, da wird also ein Aufwand betrieben. Und wenn dieser Aufwand dann überhaupt nicht belohnt wird und ich am Ende dann vielleicht vor einem Fuchs stehe, nichts gegen den Fuchs, aber dann muss man sich fragen, ob das so sinnvoll war am Ende des Tages.
Ja, obwohl ich wirklich glaube, dass dieses Peinliche, das kann ich total nachvollziehen aus eigener Erfahrung, klar, genau aus den Gründen, man will einfach was bieten, aber ich glaube, dass dieses Peinliche wirklich das Problem der Jagdorganisatoren und des Jagdherren ist und nicht die Perspektive der Schützen wiedergibt. Natürlich ist es auch für die Schützen schön, wenn die was geboten bekommen und da was auf der Strecke liegt, aber ich glaube, die kommen primär wegen der Einladung, weil die Einladende ist ja in der Regel in irgendeiner Art und Weise freundschaftlich oder geschäftlich mit diesem Mann verbunden oder mit der Frau, was auch immer. Und ja, da freut man sich einfach über die Einladung und freut man sich auch über das Beisammensein. Also ich habe das noch nie erlebt bei einer schlechten Drückjacht, dass da unter den Schützen irgendwo schlechte Stimmung war und gesagt wurde, oh, das hat aber nicht so gut hingehauen und das ist aber mau. Anders verhält es sich, wenn es keine private Drückjacht ist, sondern eine Drückjacht beim Staat. Da geht natürlich eine gewisse Erwartungshaltung mit einher, weil man ja auch dafür zahlt und dann möchte man was erleben. So, und dann gibt es natürlich auch Forstämter, die das mit den Drückjachten ein bisschen übertrieben haben und für 100 Schützen da viel zu wenig Wild vorhaben. Und wenn dann einstellige Streckenzahl da ist, dann ist natürlich das Gemurre groß. Und da muss ich auch sagen, zu Recht, weil es verträgt nicht jedes Revier 3 oder 4 Drückjachten im Jahr.
Ne? Verständlicherweise, wobei wir besuchen beide jedes Jahr eine sehr gute Drückjacht, glaube ich, in unserem eigenen DOZ-Testrevier, die mit viel Aufwand, Personal, mit Erich Kaiser als Spezialisten das ganze Jahr über geplant wird. Und auch da muss man sagen, da gibt es bessere und schlechtere Jahre. Also ich will da über den Forst keine Hand halten, aber ich kann die Erwartungshaltung der zahlenden Gäste auch verstehen. Aber am Ende des Tages immer noch Jagd. Und wenn die Sauen nicht da liegen, dann ist das halt so. Dann kann man sich auf den Kopf stellen.
Das ist so, ja.
Da können sie nicht hergezaubert werden.
Ne? Ja. Gut, sind wir denn weitergekommen jetzt mit den Ratschlägen für den eventuellen
Drückjagdveranstalter? Drückjagd machen ist, glaube ich, eine ganz gute Botschaft, wenn das Revier das hergibt. Aber es gibt ja auch ein paar Voraussetzungen, die ich im Revier brauche, mal unabhängig davon, ob ich das selber will und ob meine Jagdfreunde ja vielleicht mich dazu bringen, eine Drückjagd zu machen. Aber mein Revier muss es ja auch hergeben. Und da ist ja die Infrastruktur, ich glaube, da kannst du aus dem Revier, wo du jetzt jagst, auch was sagen, die muss einfach gegeben sein, weil sonst kann es auch schnell gefährlich werden.
Richtig, ich habe jagen in einem Revier mit, wo es einfach zu kritisch ist. Wir haben zwar die Einstände und davon auch reichlich und gut, aber da die einfach parallel zur vielbefahrenen Bundesstraße liegen in einem großen zusammenhängenden Waldgebiet, ist es einfach für einen Hundeeinsatz zu kritisch. Und wir überlegen immer wieder, das mal so ohne Hunde zu machen, was auch vielleicht funktionieren würde. Nichtsdestotrotz hast du dabei immer noch die Gefahr, dass Wild über die Straße rübergeht und auch Autos dabei dann zu Schaden kommen, beziehungsweise Personenschäden da sind. Und das will ja nun auch wirklich niemand verantworten. Also das ist wirklich eine heikle Sache, diese ganze Verkehrssicherungspflicht auch, die damit einhergeht, beziehungsweise die Absprachen mit den Straßenverkehrsämtern, die dann auch unterstützend einwirken können, wie zum Beispiel eine Verkehrsberuhigung einführen. Aber das ist gerade im Rahmen von Bundesstraßen sehr, sehr schwierig, das überhaupt durchzukriegen. Nur es ist trotzdem interessant, weil auf der anderen Seite wird von allen Seiten gefordert, dass man revierübergreifende Drückjachten macht, dass man im Rahmen der ASP Sauen reduziert bis zum geht nicht mehr. Ja, was ist denn mit so einem Revier? Was machen wir denn da? Also aus reinen Sicherheitsaspekten müssen wir sagen, wir können keine Drückjacht machen. Und wenn wir für diese Zeit nicht die Bundesstraße gesperrt bekommen oder zumindest gesagt wird, okay, wir reduzieren den Verkehr auf 30 km/h inklusive Polizei, Polizeikontrolle, Feuerwehreinsatz, was auch immer, kann weder der Revierpächter noch irgendeiner der Beteiligten dieses Risiko eingehen. Das sage ich ganz klar. Und da würde ich dann auch von den Jagdverbänden und von den Behörden, ehrlich gesagt, mehr Entgegenkommen erwarten.
Da muss man auch noch mal ganz klar den Ratschlag geben, bitte bei der zuständigen Behörde anfragen, weil bei der Recherche vor ein paar Jahren genau zu diesem Thema Verkehrssicherungspflicht bei Drückjagden, also Pflichten und Rechten der Revierpächter, weil oft ist es ja gang und gäbe, dass man Schilder aufstellt, Achtung Wildwechsel oder heute Drückjagd oder so weiter. Das ist nicht ganz sauber und das ist auch nicht ganz einfach. Also man darf da nicht einfach Schilder irgendwo an die Straßen stellen, gerade wenn wir dann von viel befahrenen Bundesstraßen reden. Das ist man ganz schnell im Bereich Eingriff in den Straßenverkehr. Mhm. Oder auch, was ich auch schon oft gehört habe, ist es Warnblinkanlage anmachen und irgendwo auf dem Seitenstreifen parken. Ja. Das ist nicht ganz sauber. Das hilft zwar, aber ob das empfehlenswert ist, sei mal dahingestellt. Ne? Also und das ist wie so oft und auch wie bei der Jagd in so vielen Gesetzgebungen ist das auch alles Ländersache. Deshalb muss man da ganz klar den Ratschlag von unserer Seite geben. Bitte die zuständige Behörde bei sich vor Ort fragen. Die ist da gerne behilflich, Auskunft zu geben. Und womit wir oder ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sind die Freiwilligen Feuerwehren. Also wir bei unserem Revier arbeiten mit denen sehr gut zusammen. Die haben die ganze Ausrüstung einfach. Die haben hier Warnpylone und so weiter, die man aufstellen kann, wenn man die Erlaubnis hat. Weil sonst hat man das als, ich sag mal, Normaljäger, hat man, wir haben sowas nicht einfach mal eben zu Hause.
Die kennen sich natürlich teilweise auch ganz gut aus mit der Gesetzeslage, ob die das überhaupt dürfen. Ja. Ich meine, das ist natürlich immer ein einfacher Weg, da hinzugehen und zu sagen, komm, wir machen mal 500 € spenden wir oder was auch immer, wie viel Euro und dann sind die gerne bereit, da eine Mannschaft zu stellen und die wissen dann, ob sie es auch wirklich dürfen oder eben nicht. Genau. Das ist natürlich noch ein anderer Weg, den man gehen kann. Das ist richtig. Ja. Ja. Aber ja, um nochmal auf die Situation zurückzukommen, lohnt es sich, eine Drückjagd zu veranstalten oder nicht? Natürlich, wenn man jetzt überhaupt kein Wild da hat, dann lohnt es sich in der Regel nicht, eine Drückjagd zu veranstalten. Dann ist es halt, ja, es ist im Prinzip sinnlos. Deswegen, also man sollte möglichst Einstände haben. Also Einstände sind halt immer ein Garant dafür, oder nicht immer unbedingt Garant, aber es ist schon mal die Grundlage dafür, dass Wild da ist. Und wenn man die Einstände dann ordentlich pflegt, da auch eine gewisse Jagdruhe walten lässt und eventuell auch mit einer Kehrung da, an der nicht unbedingt da kurz vorher noch gejagt wird, dafür sorgt, dass die Sauen auch da sind, dann hat man eine ganz gute Grundvoraussetzung dafür, eine Drückjagd zu veranstalten.
Wobei, da muss ich mal kurz einhaken. Einstand ist ja relativ. Was verstehst du denn unter Einstand? Weil, ich sag mal, vom bürstendichten 2,50 Meter hohen Brombeerverhau bis über eine Kieferndickung oder zum Buchenhochwald ist das ja relativ. Ich sag mal, Rehwild steht in lichten Buchenrauschen, ist problemlos als Einstand für Rehwild. Sauen sind da schon, haben einen anderen Anspruch oft bei den
Einständen. Ja, Rehwild liegt auch im Hochwald mal. Das ist, also Rehwild ist ja nicht so anspruchsvoll und auch Rotwild ist dann nicht so anspruchsvoll. Also von der Dichtigkeit, sage ich mal, sind natürlich die Sauen am anspruchsvollsten. Ja. Die brauchen da wirklich irgendwelche Burgen, wo sie sich sehr sicher fühlen. Und die Sauen sind natürlich das, was die meisten Leute reizt, an Drückjachten. Ja, das alles andere ist Beifang, sage ich mal. Das Sauen ist das Primäre, weswegen Leute zur Drückjacht gehen oder woran sie denken, wenn sie Drückjacht allein schon hören. Das sind dann die Sauen, die da flüchtig oder hochflüchtig kommen. Klar, das ist, also für Sauen braucht man, ich sag mal, Brombeerdickungen bestenfalls oder eben wirklich bürstendichte Fichtendickungen, die gerade im Aufwuchs befindlich sind, wo man dann wirklich die Hand vor Augen im wahrsten Sinne des Wortes nicht sieht. Das ist ideal für Sauen. Wenn man die hat und da auch noch mit einer Kehrung arbeitet, wo man auch dann sehen kann mit Wildkameras, Sauen sind da oder nicht, das ist das Ideale. Aber Sauen stecken auch mal in Buchenrauschen, durchaus. Es gibt viele Reviere, die keine Brombeerdickung haben, auch keine Fichtendickung haben. Die haben Buchenrauschen, aber dafür umso mehr. Und da ist immer der gute Ratschlag, dass man sagt, veranstaltet eure Drückjachten mal früh im Jahr, im Oktober, bevor das Laub unten ist. Weil dann werden die Buchenrauschen nämlich licht und dann sind die Sauen da auch nicht mehr ganz so gerne. Je nachdem, was es für ein Hang ist, welche Himmelsrichtung. Ne? Also wenn es ein Südhang ist, dann liegen sie natürlich trotzdem lieber noch als an einem Nordhang. Aber das sind alles so Sachen, die dann eine Rolle spielen. Ja.
Auch noch ein positiver Nebeneffekt von frühen Drückjachten ist übrigens die gute Möglichkeit des Wildbrettabsatzes. Ne? Wir haben oft Drückjachten selber schon veranstaltet, irgendwie im Bereich Anfang, Mitte Dezember. Da sind viele Leute, sind dann schon mit ihrem Weihnachtsbraten eingedeckt. Da guckt man dann in die Röhre und man bleibt auf seinem Wild sitzen. dem geht man aus dem Weg, wenn man die Rückjagd im Oktober oder Anfang November abhält. Ne? Das muss man ganz klar so sagen.
Obwohl es hier bei uns in der Gegend ja auch ein Beispiel gibt von jemandem, der die eine Woche vor Weihnachten macht, die Rückjagd, eben aus dem Grund, richtig, weil er einen bestehenden Kundenkreis hat,
richtig,
den er damit gut bedienen kann dann. Ne?
Wenn ich den Kundenkreis nicht habe, dann wird es schwer, aber wenn der besteht und die Leute können sich darauf verlassen, dass das jedes Jahr kommt, dann ist das mit Sicherheit ein guter Termin, muss man ganz klar so sagen.
Naja, in diesem Jahr ist ja vielleicht gut, wenn man früh damit anfängt, weil wer weiß, die ASP, die steht vor der Tür.
Ja, eigentlich gar nicht so wichtig, das Thema, muss man ganz
wie schnell das sagen. Um sich greift. Ja, nee, eigentlich nicht, aber ja, man muss ja auch ein bisschen Galgenhumor beweisen.
Richtig, richtig. Aber jetzt hab ich beschlossen, dass ich aufgrund meiner Einstände eine Rückjagd veranstalten kann und will. Jetzt geht es ja immer mal wieder darum, wie lang werden denn diese Treiben, die ich da machen soll? Ich muss da immer an Erschrecken zurückdenken. An ein Beispiel, da habe ich mal bei minus 11 Grad 4,5 Stunden in einem Fichtenwald gesessen. Ich muss zugeben, ich habe nach einer Stunde keine Konzentration mehr gehabt und hätte wahrscheinlich jegliches Stück Wild passieren lassen.
Weil du hast doch keine Finger mehr gehabt, glaube ich.
Richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, Treiben von über 2,5 Stunden Länge, da wird es schon echt herausfordernd. Und alles, was über 3 Stunden geht, da würde ich prognostizieren, dass fast alle Schützen keine Konzentration mehr haben und das eigentlich sinnlos ist.
Also ich stimme da absolut mit überein. Ich würde es sogar noch radikaler sehen und da die Obergrenze bei 2 Stunden sehen. Maximal. Wir machen es im DOZ-Testrevier. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Eigentlich seit Jahren so, dass wir 2 Treiben a 1,5 Stunden maximal haben. Ist für mich eine super Zeit. Selbst da ist es so, dass die letzte halbe Stunde schon, dass man da schon merkt, dass es wirklich deutlich weniger wird von Schüssen, deutlich weniger und auch die Konzentration nachlässt. In der ersten Stunde, da passiert das meiste. Natürlich kann man jetzt nicht pauschal sagen, für alle Reviere ist das die richtige Gleichung. Man muss immer die individuellen Begebenheiten des jeweiligen Reviers, die Reviergröße und so weiter mit einbeziehen, aber grundsätzlich wirklich als Bitte an alle Pächter aus eigener Schützenerfahrung, macht die Treiben nicht zu lang, wirklich. Also je kürzer die Treiben sind, desto besser. Lieber 3 Stunden, 3 einzelne Stunden, 3 Treiben, als ein Treiben großes mit 3 Stunden. Es ist gibt auch wirklich viele, viele Erfahrungen anderer Jäger damit, die eindeutig sagen, besser weniger treiben und dafür kürzer als ein großes Treiben.
Hat ja auch aus Wildbrettsicht, komme ich nochmal wieder darauf zurück, Vorteile, weil ich meine, wir hatten in den vergangenen Jahren Rückjagden, wo man durchaus hätte im T-Shirt stehen können, wenn man da bei 20 Grad steht. Und wenn man jetzt bedenkt, da würde die Sau in den ersten 5 Minuten des Treibens fallen, dann liegt sie im Worst Case 3,5 Stunden, bis der Schütze abgeholt wird, bis das Wild geborgen ist, vielleicht 4 Stunden und länger. Das will, glaube ich, keiner haben. Also das muss nicht sein.
Und das im Oktober. Denk an unsere letzte DOZ-Rückjagd zurück. Wir hatten 20 Grad im Oktober.
Richtig.
Da ist das kein Spaß. Also wirklich nicht.
Da ist es kein Spaß. Dann muss man halt auch wirklich überlegen, oft ist es ja ein Grund, aufgrund der Treibengröße werden ja solche Zeiten von 3 Stunden aufgerufen, weil man einfach die Fläche nicht bewältigt kriegt. Da muss man dann entweder sagen, wie wir den Weg gehen im DOZ-Testrevier, die Fläche wird geteilt und der eine Teil wird bejagt im ersten Treiben, der eine Teil wird bejagt im zweiten Treiben. Ansonsten muss man halt mit mehreren Treiberwehren arbeiten, die halt die Fläche von unterschiedlichen Seiten her beunruhigen. Ja. Ich denke, das ist der Weg.
Also das denke ich auch. Man muss bei der Planung muss man ganz stark berücksichtigen, wo habe ich die Einstände und wie möchte ich sie bejagen, beziehungsweise wie jage ich überhaupt. Da ist natürlich auch der Hundeeinsatz ganz, ganz gewaltig wichtig. Es gibt ja nun die Hundeführer, wo ich mich zuzähle, die gerne mit ihrem Hund durchgehen, wo der Hund führernah jagt, sage ich mal, führerbezogen jagt und nicht so weit geht. Und es gibt auf der anderen Seite gibt's die Standschnaller, die selbst Standschützen sind und dann ihre vorwiegend Bracken sind es ja, schnallen und die dann selbstständig jagen. Beide Jagdarten haben ihre Berechtigung. Ne? Das ist absolut, muss man da wieder sagen, individuelle Revierverhältnisse, die muss man sich anschauen und dann entscheiden. Wenn ich einen großen Forstbetrieb habe mit 2000, 3000 Hektar und da habe ich überwiegend Standschnaller, dann ist das genau die richtige Art des Jagens. Du hast es schon gesagt mit dem vorhin mal im Vorgespräch.
Ja, es geht halt um die Wildarten.
Mit den Wildarten, genau, dass da, wenn du primär Rotwild oder Rehe bejagen willst, wie im Forst, dann ist das mit den Standschnellern wunderbar, die dann Pferden treu jagen und so weiter und auf einem großen Gebiet.
Richtig.
Wenn du aber überwiegend Sauen jagen willst, und das ist auch der meisten privaten Jagd so, dann ist es sinnvoller, dass du wirklich mit führerbezogenen Hunden in die Einstände reingehst, und zwar nur in die Einstände reingehst und da Radau machst. So, und das ist nämlich, was habe ich aus eigener Erfahrung in manch einem Revier erlebt, dass man da als Treibergruppe durch den Hochwall geschickt wird, teilweise sogar ausschließlich durch den Hochwald geschickt wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fühle ich mich als Hundeführer veräppelt. Ich will mit meinem Hund in die Einstände reingehen, in die Brombeerdeckung und den Sauen nachstellen. Ich muss mit meinem Hund nicht im Hochwald spazieren gehen auf einer Jagd. Das ist absolut sinnlos. Also, wie gesagt, individuelle Revierverhältnisse muss man sich anschauen. Da muss man gucken und entscheiden, was will ich für Wildarten bejagen. Und dann kann man entscheiden, mit welchen Hunden jage ich und wie. Und also da kann man auch wirklich, muss man auch wirklich immer wieder betonen, dass es wichtig ist, dass man sich auch gute Hundeführer aussucht, beziehungsweise gute Hunde. Also nichts gegen Meuteführer, um Gottes Willen, es gibt sehr, sehr gute Meuten, habe ich selber auch schon erlebt, aber ich habe auch schon schlechte Meuten erlebt. Und nur weil da einmal Meute irgendwo auf dem Anhänger draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass das wirklich ein Erfolgsrezept für eine gute Drückjagd ist. Ne? Also ich habe reichlich Hunde erlebt, die extrem überjagen, die dem ersten Reh hinterherjagen und dann im drittnächsten oder viertnächsten Revier auftauchen. Da kann ich wenig mit anfangen. Wenn ich die Durchschnittsgröße eines Reviers betrachte, in dem wir heute jagen, das sind vielleicht 300, 400, 500 Hektar bejagte Fläche, dann brauche ich kurzjagende Hunde, die auch mit dem Hundeführer zusammenjagen, wo der Hundeführer dem Hund zeigt, hier ist der Einstand, hier gehen wir rein und nicht weiter.
Klar, wenn wir in diesem Beispiel bleiben, was du gerade aufgemacht hast, dass wir sagen 400 Hektar, 300 Hektar Privatrevier, hauptsächlich gilt es den Sauen, Rehe, vielleicht Rotwild, Dammwild werden als Beifang, sage ich mal, überspitzt mitbejagt, bin ich vollkommen bei dir, dann würde ich auch den Hundeführer, der mit seinem Hund durchgeht, bevorzugen. Bei großen Flächen, ganz klar, kann man auch mit Standschnallern jagen, wie der Forst es einfach macht. Da geht es aber auch, wie gesagt, um andere Wildarten. Also das ist einfach so. Ja.
Ja, das ist so viel zum Hundeeinsatz. Ich hoffe, da habe ich jetzt keinen Meuteführer mit zu sehr beleidigt mit meiner Aussage. Aber ich glaube auch, der ein oder andere Meuteführer wird auch selber wissen, dass es da bessere und schlechtere gibt, wie allgemein im Hundelager, wie allgemein auch im Jägerlager. Es gibt immer, immer bessere und schlechtere. Und man muss halt einfach sagen, wir müssen... spezifisch auf das Revier bezogen müssen wir eine gute Lösung finden und gute Hunde finden. Und da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht irgendwen nimmt. Ne? Und es ist auch so, gute Hundeführer, die sind ja früh in der Saison ausgebucht. Die haben ihren Terminplan, der wird schon in der laufenden Drückjagdsaison fürs nächste Drückjagdjahr gefüllt.
Ja, klar.
Und wenn man jetzt versucht, als Revierinhaber eine Woche vor Drückjagdbeginn Hunde zu organisieren, da kriegt man zwar noch welche, aber das sind dann nicht unbedingt die Besten. Ne? Das muss man einfach, da muss man mitleben. Und teilweise kosten gute Hundeführer auch Geld. Da mag ich mir kein Urteil darüber abgeben, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, da Geld für zu nehmen. Aber legitim ist es in jedem Fall. Und im Fall von guten Hundeführern ist es auf jeden Fall auch gut investiertes Geld.
Ja, bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Also ich sag mal Versicherung, also Absicherung der Hunde durch das Revier halte ich für durchaus sinnvoll und auch eigentlich eine Pflicht. Das sollte selbstverständlich sein, sei es dadurch, dass man, wenn man keine Versicherung abgeschlossen hat, dass der Jagdpächter respektive dann die Jagdgemeinschaft dann dafür gerade steht, wenn am Ende des Tages was mit einem der Hunde ist. Ob sie entlohnt werden, das muss man immer abhängig davon machen, finde ich, wie professionell das Ganze auch ist und welche Kosten damit verbunden sind. Wenn einer seinen Hund mitbringt, weiß ich nicht, ob da eine Bezahlung schon Pflicht ist. Wenn einer
Pflicht
oder wenn einer 10, 15 gut eingejagte Hunde mitbringt, dann ist das ein ganz anderer Schnack. Dann ist das auch, dann sprechen wir da auch schon aus meiner Sicht von Arbeit. Das ist nicht mehr nur Hobby.
Man muss aber sagen, es ist noch nicht mal professionelle Meuteführer mit einer großen Meute, die auf wirklich vielen Drückjachten sind, die verdienen damit ja nicht ihr Geld.
Nein.
Das ist in der Regel, das muss man wirklich immer wieder betonen, eine Aufwandspauschale, die sie da bekommen, wenn sie was verlangen. Das sind ein paar hundert Euro maximal. Damit sind vielleicht die Futterkosten, Tierarztkosten, Reisekosten des Hundeführers gedeckt, mehr aber auch nicht, oder Spritkosten, besser gesagt. mehr deckt das nicht ab. Ne? Das muss man wirklich sagen. Und jeder Hundeführer macht das ja auch aus einer gewissen Leidenschaft heraus. Wenn ein Hundeführer auf eine Drückjagd geht und mit seinem Hund zusammen durchgeht, dann hat er Spaß daran. Auch ein Standschnaller hat Spaß daran an der Jagd. Natürlich, der steht dann auch selber noch und möchte natürlich auch selber gerne Strecke machen. Da hat er sowieso Spaß dran, ist ja ganz verständlich. Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass ein Hundeführer, dass es für einen Hundeführer Arbeit ist oder dass es etwas Unangenehmes ist, der hat da Freude daran, so wird er das nicht machen.
Gut, aber das setze ich bei einem Job auch bei vielen voraus. Ich hoffe, dass viele von Ihnen da draußen auch den Job gerne machen, den Sie da gerade tun und trotzdem dafür Geld kriegen.
Ja, aber das ist ja, da steht man in Lohn und Brot, das ist ja noch was anderes, als wenn man in seiner Freizeit
ganz klar
etwas macht und ganz da vielleicht einen Obolus für bekommt, um da seine Kosten zu decken, ne? Oder seine Aufwandsentschädigung zu bekommen. Ja, das war das Hundethema.
Ja, jetzt hat man alles geplant, jetzt sind die Hunde gut eingesetzt, die Treiben sind auch kurz, sodass die Schützen ihr Bestes geben können. Jetzt muss aber noch die Ausrüstung passen. Wird ja immer viel darüber diskutiert, welche Visierung auf den Waffen ist.
Richtig, darf ich dir trotzdem noch mal ins Wort fallen, weil eine Sache haben wir vergessen, da bist du nämlich der absolute Spezialist für. Es geht um Drückjagdböcke, die natürlich ganz entscheidend sind bei einer Drückjagd. Da wollten wir noch kurz was zu sagen. Der Markus hat nämlich den Zimmermannshammer in die Hand genommen und hat kurzerhand in Rekordzeit Drückjagdböcke gezimmert. Richtig. Hau mal raus, Markus, was hast du da geleistet?
Also, wir haben jetzt auch die Situation gehabt, dass bei dem Revier, das ich betreue, die Pachtzeit verlängert wurde und wir standen jetzt vor der Frage, was machen wir mit dem Revierteil, wo wir die Drückjagd abhalten, und wir haben uns dazu entschieden, da jetzt nochmal kräftig zu werkeln und die Schützen, wenn möglich alle, das ist aber mein Wunsch für dieses Jahr, weiß ich noch nicht, ob wir schaffen, auf jeden Fall ist es mal das Ziel, alle Schützen auf Drückjagdböcke zu kriegen. Hat einfach den Vorteil der Sicherheit, muss man ganz klar so sagen, und auch der Übersicht. Also ich wage zu behaupten, dass ein Schütze, der auf einem Drückjagdstand steht, tendenziell mehr Beute macht als einer, der auf dem Boden steht, wenngleich das natürlich vom Stand und vom Schützen abhängt, aber die Übersicht ist in der Regel besser und der Schütze muss sich auch weniger Gedanken um sicheren Kugelfang machen, einfach weil diese 1,50 Meter, 2 Meter Höhe, wo er schon steht, als natürlicher Winkel in Richtung Boden schon gegeben werden. Und da haben wir jahrelang, das habe ich auch so gemacht, haben wir immer, wie du wahrscheinlich auch, Drückjagdböcke aus Rundhölzern gemacht, also aus Stangen, die wir selbst im Wald gemacht haben. Das funktioniert problemlos, ist auch kostenfrei im Regelfall, wenn man sich gut mit seinem Verpächter oder beziehungsweise dem Waldbesitzer versteht, haben wir die daraus gebaut. Und jetzt sind wir aber hingegangen, haben ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben Material gekauft. Also wir sind jetzt dazu hingegangen, dass wir das komplette Material für die Böcke vom Sägewerk geholt haben. Sprich, wir haben mit Kanthölzern gebaut und mit Brettern alles zugeschnitten. Und da sprechen wir von einer ganz anderen Zeit. Also ich hätte es selber nicht für möglich gehalten, aber wenn man da ein eingespieltes Team hatte, und das waren wir nach dem, ich glaube, 10. oder 11. Drückjagdbock, waren wir wirklich richtig gut eingespielt. Und wenn die Drückjagdböcke dann noch alle exakt gleich aussehen, sodass man immer exakt alles gleich auf Länge schneiden kann, dann geht sowas ratzfatz. Also dann sprechen wir davon, ich sag mal von 30 Minuten, dann ist ein Drückjagdbock fertig. Kosten irgendwo im Bereich 50 Euro mit allem, mit Schrauben und so weiter. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Kurs. Und zumindest für den, der die Zeit dazu hat oder irgendwelche Mitgeher hat, die wie ich das auch gerne machen in der Freizeit mit ein paar Kumpels, das am Wochenende zu machen, für den ist das aus meiner Sicht genau die richtige Lösung. Ich würde das nur jedem empfehlen, und wir haben in der kommenden Ausgabe, vielleicht noch als Ankündigung, haben wir auch nochmal ein Beispiel, wo unser Autor Werner Siebern 10 Drückjagdböcke an einem Tag baut. Ich weiß gar nicht genau, mit wie vielen Leuten. Auf jeden Fall
100.
Gut, das wäre jetzt keine gute Leistung, aber nein, das zeigt nochmal, dass man, selbst wenn man jetzt merkt, ach Mist, Anfang Oktober, ich bin jetzt schon deutlich zu spät, aber wenn ich den einen Samstag vielleicht noch Zeit habe und dann nochmal den Folgesamstag, um die auch rauszufahren ins Revier, dann kann man da auch noch auf den letzten Drücker nachbessern.
Ich sag gerade nochmal so die Kenndaten dieses Drückjagdbockes, so Höhe, ist das witterungsbeständiges Holz, ist quadratisch oder dreieckig?
Nee, wir sprechen da jetzt also von normalen Drückjagdbock, also viereckig mit 4 Bodenpfosten, 2,50 Meter hoch, Bodenhöhe ist dann 1,50 Meter, also 1 Meter Brüstung oben drüber noch. Alles aus Fichte gebaut, einzelne Lärchenstangen sind dabei, das war aber mehr oder weniger Zufall, auch gar nicht von uns gewollt. Wirklich
ist ganz kein, einfach. Kein imprägniertes Holz?
Kein imprägniertes Holz, ganz einfach.
Macht
so.
Macht ihr da irgendeine Imprägnierung? Oder?
Wir überlegen jetzt noch, ob wir, sie stehen im Moment noch alle auf dem Hof, ob wir sie noch einmal jetzt streichen, weil ich glaube, wenn man sie dann einmal im Wald hat, dann ist es deutlich zu spät, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Jetzt überlegen wir, und vor allen Dingen überlegen wir auch noch, ob wir sie einmal auf dem Bodenaufstandsfläche mit hier Kaninchendraht zäunen, damit man halt bedingt durch Moos und alles, was sich jetzt bildet, dass die Schützen da nicht drauf ausrutschen. Aber ansonsten sind die eigentlich so fertig.
Alternative zum Imprägnieren wäre natürlich auch mal, oder zum witterungsbeständigen Holz, dass man sie nach der Drückjagdsaison oder nach der Drückjagd wieder einsammelt, wenn man den Platz hat irgendwo oder einen Bauern kennt, der irgendwo eine Scheune hat, wo er den Platz hat, dass man die alle wieder da unter Dach stellt. Dann halten sie natürlich deutlich länger. Ne?
Klar, ist natürlich doppelte Arbeit und wir müssen auch für uns sagen, dass wir Drückjagdböcke, also nicht nur für Drückjagden nutzen, ganz klar. Also wir haben jetzt gerade was die Feldbewachung von Weizen war in diesem Jahr nicht so schlimm, Mais war deutlich schlimmer. Da stellen wir die Sitze dann kurzerhand auch um. Also die sind mit zwei Mann locker zu tragen. Wenn man dann noch einen passenden Anhänger dazu hat, dann werden die gerade draufgepackt und dann kann man sie da, wo es brennt, an den Mais fahren und hat einfach ein besseres, das ist einfach besser, als auf dem Boden zu sein, ganz klar. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen.
Ja. Ja, man spart auf jeden Fall eine Menge Geld. Ne? Also ich glaube, wo fangen jetzt so im kommerziellen Bereich ein Drückjagdbock an, so bei 80, 90 Euro?
Ja, ich würde fast noch mehr sagen. Ich hätte jetzt auch so gesagt, irgendwas im Bereich 100, 110 Euro. Ich weiß aber jetzt nicht ganz
genau. Ich denke, es kommt auf Stückzahl an. Ne? Wenn man dann 10 auf einmal kauft, dann kriegt man einen besseren Kurs. Aber man kann auf jeden Fall eine Menge Geld sparen. Und wenn man zu zweit, zu dritt da zusammen etwas zimmert an einem Samstag, dann macht das ja auch Spaß.
Wenn gleich man natürlich die Arbeitskosten nicht rechnen darf. Aber das dürfen das wir, glaube ich, bei der Jagd sowieso meistens nicht, weil...
Exakt, ja.
Weil dann frisst das alles schnell
das
Geld auf.
Gut, du darfst jetzt gerne nochmal das Intro sprechen für die Ausrüstung.
Als Inhaber des Ausrüstungsressorts möchte ich natürlich noch gerne auf die Visiereinrichtung von Drückjagdwaffen zu sprechen kommen, weil immer wieder wird ja darüber diskutiert, der Markt hat dann natürlich auch hält dann natürlich alles bereit. Swarovski hat sogar, ich glaube, dieses Jahr auf der IWA die 0,75-fache Vergrößerung vorgestellt, um ein riesiges Sehfeld zu haben für den Schützen. Da aber die Frage, was für eine Visierung brauche ich überhaupt auf der Drückjagdwaffe, weil der Jungjäger fühlt sich, glaube ich, vollkommen überfordert. Der weiß gar nicht mehr, was er kaufen soll.
Ich glaube, dass der Jungjäger, genauso wie der alteingesessene Jäger, gern die eierlegende Wollmilchsau hätte als Alternative. 10 verschiedene Waffen, für jede Situation die richtige. Das ist immer eine Sache der finanziellen Möglichkeiten. Man kann sich natürlich für jede Art, Jagdart die spezielle Waffe konstruieren. Aber man muss ganz klar sagen, die eierlegende Wollmilchsau gibt es wie in allen Fällen im Prinzip nicht. Also meiner Meinung ist es so, dass das Optimum für eine Drückjagd sicherlich ein Drückjagd-Zielfernrohr ist. Das heißt nicht umsonst Drückjagd-Zielfernrohr. Es hat in der Regel eine Vergrößerung von 1 bis 4-fach, 1 bis 6-fach, teilweise 1 bis 8-fach. Richtig, Swarovski hat sogar schon die Negativ-Zoom eingeführt mit 0,75-fach, um das Sehfeld noch ein bisschen zu erweitern. Stichwort Sehfeld, das ist eben das große Thema dabei. Schreibt unser Ausrüstungsexperte Norbert Klubs auch immer sehr gerne, dass da äußerst viel Wert drauf gelegt werden muss, wie groß das Sehfeld ist. Bei Spitzengläsern der Spitzenoptiken liegt das Sehfeld dann bei einfacher Vergrößerung Pi mal Daumen bei, ich sag mal, 38 bis 45 Metern oder 42 Meter irgendwie so um den Dreh herum. Wenn man ein ganz schlechtes Fabrikat hat, kann das auch nur bei 25 bis 28 Meter liegen. Entscheidend ist dabei natürlich, man hat einfach mehr Sehfeld. Wenn jetzt Sauen auf kurze Distanz kommen, gerade auf einer Schneise auf 10 Meter und man geht dann in Anschlag und hat dann ein Sehfeld von 42 Meter, ist es natürlich optimal, wenn man möglichst viel von dieser Rotte einsehen kann.
Aber bin ich denn nicht auf 10 Meter deutlich besser mit dem Rotpunktvisier bedient?
Je näher die Sauen sind, sage ich mal, desto eher kommen die Vorteile eines Rotpunktvisiers natürlich zur Geltung. Unbedingte Voraussetzung ist allerdings, dass man auch wirklich mit beiden Augen offen schießen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich persönlich habe das Problem, dass ich Rechtsschütze bin, aber mein Führauge das linke ist. Das heißt, wenn ich beide Augen offen habe, gucke ich von der Seite auf meine Visierschiene drauf und kann eben nicht durch das Visier durchgucken bzw. durch Zielfernrohr. Das heißt, ich muss immer mein linkes Auge zukneifen. Für mich bringt ein Rotpunktvisier daher relativ wenig. Weil wenn man beide Augen offen hat und dadurch schießen kann, da hat man natürlich das komplette Sehfeld. Das ist überhaupt nicht eingegrenzt. Ich sehe den kompletten Bereich, den ich auch sehe, wenn ich nicht durchs Visier durchgucke. Das ist das Ideale daran. Der große Nachteil von so einem Rotpunktvisier ist natürlich, dass ich keine Vergrößerung habe und dadurch eben auch nicht wirklich ansprechen kann. Wenn ich nur auf Sauen jage, mag das noch ganz gut funktionieren, gerade auf Kurzdistanz, aber wenn auch weibliches Rehwild frei ist, wenn auch Hirsche Klasse 3 frei sind, wenn ich einen 6er ansprechen will oder einen 8er und gucken will, ob da vielleicht eine Krone oben drin ist, dann wird das schon hakelig auf einer Distanz von 50, 60 Metern. Und da habe ich eben dann den großen Vorteil bei einem Drückjagdzielfernrohr, was ich von vornherein je nach Stand einstellen kann, auf einfache Vergrößerung, auf dreifach, was auch immer, wie ich da persönlich am besten mit zurechtkomme, da kann ich dann auch mit ansprechen. Hat auch den Vorteil, wenn ich ein Stück Wild krank geschossen habe und das tut sich vielleicht 100 Meter weiter nochmal nieder, kann ich nochmal hochdrehen und einen deutlich sicheren Schuss anbringen als mit einfacher Vergrößerung. Von daher unterm Strich, natürlich kann ich auch mit einem 6x42 Glas mit Absehen 1 mit einer alten Waffe zum Drückjagd gehen. Nur da werde ich meine Schwierigkeiten haben, auf Kurzdistanz zu schießen. Also ein Drückjagd-Zielfernrohr ist schon sehr, sehr sinnvoll. Das ist eine Investition, die ich jedem Jäger, wo ich jedem Jäger zu raten würde. Das Mindeste, was man machen sollte, ist ein Universal-Zielfernrohr mit einem Vergrößerungsbereich von 2 bis 10-fach, Pi mal Daumen. Weil 2-fach ist schon recht niedrig. Natürlich habe ich damit nicht 42 Meter Sehfeld, das ist klar. Aber aus persönlicher Erfahrung kann ich auch sagen, man steht jetzt nicht so oft an einer engen Schneise, wo die Sauen dann so auf kurze Distanz kommen, dass ich es unbedingt brauche. Also ich persönlich stand öfter im Hochwald irgendwo, wo ich relativ weiten Blick habe und wo man Wild dann auch mal auf 40, 50 Meter beschießt, anstatt auf 10 Meter.
Ja, ich muss das persönlich auch sagen. Also meine Ausrüstung heute besteht aus einem Rotpunktvisier und einem variablen Zielfernrohr, 2 bis 12-fach, glaube ich. Lange Jahre habe ich nur mit einem Rotpunktvisier auf Drückjagden gejagt und ich habe genau deshalb mir ein Zielfernrohr im Bereich 2-fach zugelegt, nach unten hin im Zoom, weil ich halt den Fall oft hatte, Rehwild war freigegeben und da muss man halt erstmal erkennen, dass das ein weibliches Stück ist, wenn wir da über Entfernungen von 60 Meter, 70 Meter mal reden. Also da kann mir auch keiner erzählen, wenn man kein Fernglas dabei hat und das nehme ich persönlich nicht gerne mit zur Drückjagd. Ich will über die Waffe ansprechen, weil man einfach die Zeit nicht hat, um das Fernglas zu nehmen und dann die Waffe. Deshalb habe ich die Kombination so gewählt, dass ich mir das Rotpunktvisier, ist ja meistens nicht groß, also gibt es ja von unterschiedlichen Herstellern, aber das ist ja relativ klein, das habe ich in der Jackentasche dabei und das kann ich auf dem Stand einfach wechseln. Wenn ich jetzt sage, wenn ich sehe, ich stehe auf einer ganz engen Schneise, dann kann ich das Rotpunktvisier nehmen. Ansonsten nehme ich halt mein gewohntes Zielfernrohr, was ich ganz auf für einen Ansitz nehme, 2 bis 12 mal 50, glaube ich, oder so weiter. Und damit bin ich gut bedient. Natürlich für Leute, die, ich denke, was weiß ich, 20 Drückjagden im Jahr machen, da lohnt sich wahrscheinlich auch ein Drückjagd-Zielfernrohr, wenn da meine Passion liegt, ganz klar, dann habe ich die beste Ausrüstung mit so einem Glas gefunden. Ja.
Was vielleicht auch noch erwähnt werden sollte, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist die offene Visierung, die Drückjagd-Visierung. Viele moderne Waffen verfügen über so eine spezielle Visierung, die wirklich gut farblich abgesetzt ist. Die wenigsten nutzen sie. Kann ich jedem mal zu raten, das mal auszuprobieren auf dem Schießstand, wie der Treffersitz ist, sag ich mal. Ist auch einstellbar in der Regel, je nach Laborierung. Und damit habe ich natürlich, wenn die Waffe wirklich gut liegt, und das ist eine Grundvoraussetzung dabei, weil ich habe eben nicht die Situation wie beim Zielfernrohr oder beim Rotpunktvisier, dass ich da nur zwei Ebenen habe, der Leuchtpunkt und das Stück Wild, sondern ich habe drei Ebenen. Ich habe das Wild, ich habe die Kimme und ich habe das Korn. Und ich kann im Prinzip gar nicht alles zusammen scharf sehen. Das ist das Auge gar nicht so in der Lage, beziehungsweise das Gehirn. Von daher bin ich absolut darauf angewiesen, dass das passt, dass die Waffe im Anschlag ist, genauso wie bei der Flinte.
Ja.
Und dass es passt, dass ich nicht mehr korrigieren muss. Und dann ist das eine ganz feine Sache, wenn man da geübt drin ist, gerade auf einer Schneise, wird man da gute Ergebnisse mit erzielen.
Ja, aber da poche ich ganz klar darauf, das unbedingt mal auszuprobieren, weil ich, wenn ich jetzt persönlich da mal sagen sollte, ich müsste das machen, ich wüsste erstens nicht, wo meine Waffe über Kimo und Korn hinschießt, das ist schon mal das Problem Nummer eins. Und Problem Nummer zwei ist, ich bin noch nicht geübt da drin.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt aus dem Stegreif kann.
Ja.
Deswegen.
Absolute Grundvoraussetzung, bitte nicht einfach bei der nächsten Drückjagd Glas abnehmen und mal ausprobieren, sondern vorher auf den Schießstand und wirklich gucken, wo das hinschießt. Ja,
genau das Thema übrigens Brennecke. Ich habe es gerade vor einer Woche noch gemacht, gar nicht für die Drückjagd, sondern ging es um was ganz anderes. Da habe ich mal mit meinem relativ neuen Drilling habe ich mal geguckt, wo die Brennecke hinfliegt. Und es ist nicht so, dass man annehmen kann, dass sie immer genau da sitzt, wo auch die Kugel sitzt, sondern wir sprechen da von Abweichungen 10 cm und mehr. Das ist schon relativ viel und man muss noch bedenken, die fliegt auch viel langsamer als eine Kugel, sprich die Vorhaltemaße, die sind komplett anders und da wage ich einfach zu behaupten, dass das wenige schützen können. Wenn man das nicht geübt ist, da kann man nicht einfach Brennecke reinstecken, wie es oft gemacht wird, glaube ich leider, und damit jagen geht auf der Drückjagd.
Ja, das ist, glaube ich, generell, man erlebt es leider immer wieder. Jeder von uns kann mindestens eine Geschichte erzählen von irgendeinem Drückjagdteilnehmer, den wir selbst erlebt haben, der einen Beutel Munition dabei hat mit unterschiedlichen Projektilen vorne drin. Da kann man froh sein, dass das wirklich alles noch ein Kaliber ist und er sich da nicht selber bei gefährdet, was er da reinstopft. Aber es ist wirklich, es ist unfassbar, mit welcher Unkenntnis da teilweise vorgegangen wird und die Leute meinen, ich kann auch da reinstopfen, was ich will, das ist Hauptsache, das ist die 8,57, das schießt schon dahin und was man manchmal so hört, ist ja für die Drückjagd reicht's ja. Ja, also das ist wirklich mehr als bedenklich, so eine Einstellung und da fragt man sich, wo die eigentlich beim Jagdscheinkurs beim Thema Ballistik aufgepasst haben oder eben nicht. Also da bitte auch der Rat an alle, schießt eure Waffe selber ein, auch wenn ihr vom Büchsenmacher die Waffe einschießen lasst, geht auf den Schießstand vorher, guckt, wo sie hinschießt, guckt, was ihr für einen Streukreis habt damit und seht bitte zu, dass ihr mit nur einer Laborierung und am besten noch einer Losnummer auf die Jagd geht und nicht mit unterschiedlichsten Laborierungen.
Aber zum Abschluss vielleicht noch was, wo wir immer wieder drüber sprechen, jedes Jahr aufs Neue, Thema Freigabe.
Oh, ja.
Freigabe bei Drückjachten ist immer ein heißes Thema. Ich habe die Diskussion selber schon mit Vater und Co. auch schon gehabt. Sei es bei Rehwild, bei Sauen, da willst du dich drüber auslassen. Bei Rehen ist aber jedes Mal die Frage, werden denn Kitze, männliche, sowohl männliche als auch weibliche Kitze freigeben? Ich kann selber sagen, ich schieße auch gerne Böcke, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir macht das auch Spaß. Aber auf Drückjachten zu sagen, wir schießen nur weibliche Kitze, das halte ich für hochbedenklich und ich werde da auch immer etwas ungehalten, weil ich behaupte,
du hältst dich aber sehr zurück.
Nur die wenigsten können das in den Drückjagdsituationen, wie wir sie kennen, einfach auch ansprechen. Also da kommt eine Ricke mit einem sichtbaren Kitz hinten dran, groß und klein, wo ich mir sicher bin, das ist ein Kitz. Jetzt muss ich aber auch noch unterscheiden, ob das männlich oder weiblich ist. Wenn ich das als Jagdveranstalter, als Jagdveranstalter sage, dass ich da nur Rickenkitze liegen haben will, dann muss ich ganz klar damit rechnen, dass ich meine Strecke deutlich schrumpfe von mir aus, weil nur die wenigsten Jäger werden dann schießen in solchen Situationen. Das muss man ganz klar so sagen.
Das ist so, ja. Hinzu kommt, dass man sowieso bei den meisten Revieren von einem sehr verschobenen Geschlechterverhältnis sprechen kann und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eine generelle Freigabe bei den Kitzen und beim weiblichen Wild da ist, deutlich mehr weibliche Stücke auf der Strecke liegen als männliche.
Richtig.
Von daher sollte man das vielleicht auch wirklich nicht zu kritisch sehen, wenn man Kitze beiderlei Geschlechts freigibt.
Na. Aber Thema Sauen. Sauen gibt es ja auch wieder die unterschiedlichsten Freigaben. Wir bewegen uns ja in den meisten Revieren zu einer generellen Freigabe, außer führende Bachen ist ja oftmals. Dann kommen aber noch die Besonderheit der Keiler dazu,
ja,
wo ab und an auch mal die Äußerung bitte nur reife Keiler fällt.
Ja.
Sehr interessante Äußerung.
Das fällt mir gerade schon der Kamm. Nein, man muss natürlich vorsichtig sein jetzt mit diesen Aussagen, weil Freigabe liegt natürlich generell im Hoheitsgebiet des Pächters und das ist sein gutes Recht als Jagdausübungsberechtigter, der die Musik da bezahlt, auch die Musik zu bestimmen.
Das ist so.
Aber ich persönlich bin halt der Meinung, dass der Satz "bitte nur reife Keiler" schwer in die Realität irgendwie zu transformieren ist, weil ich meine, Keiler anzusprechen aufs Alter ist sogar bei Tageslicht, sogar im Gatter wirklich eine schwierige Sache. Ein Keiler kann 10 Minuten vor mir stehen, 10 Meter vor mir im Gatter und ich kann euch nicht sagen, wie alt er ist. Und wenn Leute das können, dann ziehe ich meinen Hut davor, dann müssen sie übermenschliche Fähigkeiten haben. Es ist wirklich allgemein bekannt und bewiesen, dass ein Keiler postmortem nur anhand vieler Parameter, die am Unterkiefer festgestellt werden, auf sein Alter ungefähr geschätzt werden kann. Und natürlich gibt es Anhaltspunkte, die eher für einen reifen Keiler sprechen als für einen jungen Keiler, genauso wie das bei den Böcken auch der Fall ist. Aber in einer Drückjagdsituation, wo ich den vielleicht ein Zeitfenster von 2-3 Sekunden habe, maximal, wo ich ein Stück Schwarzwild sehe, da zu entscheiden, ob es wirklich ein reifer Keiler ist oder nicht, ist für mich eine Geschichte, die ins Reich der Fabeln gehört oder wo auch immer hin. Also entweder gebe ich Keiler frei oder ich gebe sie nicht frei. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin natürlich kein Jagdherr, deswegen werde ich das wahrscheinlich nie äußern können, diese Aussage. Aber also, wenn jemand sagt, bitte nur reife Keiler, dann muss er genauso wie bei einem Rehwild eben damit rechnen, dass kein Keiler auf der Strecke liegt, weil Leute einfach Angst haben, dann zu jungen Keiler zur Strecke zu bringen. Und da kommt auch noch hinzu, wenn denn einer liegt, wer entscheidet denn dann bitte, ob der reif ist oder nicht? Ne? Ich meine, da gibt es genug Leute, die dann um so ein Schwein herumstehen und dann sehr schnell ihre Meinung fällen und da wissen die Leute ganz schnell, ob der 4 Jahre ist oder 5, wie sie das alle feststellen wollen, ich weiß es nicht, aber ja, offensichtlich gibt es da Jäger,
das können. Situation, glaube ich, schon erlebt. Die meisten werden dann ganz schnell von dem Körpergewicht, also von dem Wildbrettgewicht dieses Stückes geblendet. Und wenn wir dann von einem Gewicht von über 100 Kilo reden, dann ist er in der Regel reif für viele Jäger. Ja. Dass die Sau unter Umständen nur 2 Jahre alt ist oder vielleicht sogar 1,5 Jahre, wenn die gut Futter hatte, dann das will halt keiner sehen in dem Moment. Ja. Das ist ganz klar so.
Ja. Naja, und ich glaube halt, es ist auch wirklich jetzt ein bisschen nicht mehr so zeitgemäß, wenn wir jetzt von einem hauenden Schwein sprechen und so weiter und nach bestimmten Altersstufen, wenn wir sagen, ein Keiler muss mindestens 5 oder 6 Jahre alt sein, bevor er reif ist. Das ist, glaube ich, bei der Sauenschwemme, die wir haben, nicht mehr ganz zeitgemäß. Und natürlich können wir sagen, wenn er eine gewisse Quaste hat, wenn er eine gewisse Masse hat im Körper, wenn er eine gewisse Gewehrlänge hat, das wirklich da rausguckt, das sind schon alles Anhaltspunkte, die da eher für ein reiferes Stück sprechen, aber es sind wirklich Anhaltspunkte. Es gibt keine ultimative Möglichkeit, am erlegten Stück zu sagen, dieser Keiler ist x Jahre alt. Geht nicht.
Zumal nur die wenigsten Jäger in der freien Wildbahn auch mal einen reifen Keiler gesehen haben. Da reihe ich mich genauso gut ein. Ja. Ne? Das muss man ganz klar so sagen.
Und Wildbrettgewichte, da muss man auch zu sagen, das hängt ja sehr stark von der Region ab. Es gibt Regionen in Deutschland, da haben Überläufer schon 100 Kilo. Ja. Und es gibt andere Regionen, da hat ein ausgewachsener Keiler maximal 60 Kilo. Das hängt sehr vom Fraß ab, was da für Bedingungen herrschen. Also da lässt sich wirklich kein Pauschalurteil fällen. Aber wie gesagt, Freigabe ist eine Geschichte, das liegt im Hoheitsbereich des Pächters. Ist es ein gutes Recht zu sagen, ich gebe Füchse frei oder auch nicht?
Richtig.
Ich persönlich bin der Meinung, dass man bei der Freigabe nicht allzu viel Einschränkungen machen sollte, um den Jägern den Spaß nicht zu nehmen und vielleicht auch ein bisschen mehr bunte Strecke zu haben und mehr auf der Strecke zu haben. Dass führende Bachen natürlich tabu sind, ist völlig klar. Das habe ich aber auch noch nie anders gehört. Ja. Und da sollten wir uns auch im Rahmen der ASP nicht von beirren lassen und da andere Freigaben geben.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Schlusswort, dass wir, die Botschaft sollte sein, dass wir alle Freude an den kommenden Jachten haben, die jetzt vor uns stehen, und dass wir da vor dem Hinblick der drohenden ASP, die ja leider nur noch 60 Kilometer vor deutscher Grenze in Richtung Belgien gerade ist, dass wir da auch kräftig zuschlagen. Also da sollten wir Jäger uns auch nicht zurückhalten. Solange das alles in die Freigaben passt, sollten wir auch Beute machen. Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss für den Podcast. Mit Freude zur Beute.
Mit Freude zur Beute. Und wer die Zeit noch findet, bitte ins Schießkino gehen. Das noch als Abschluss. Das kann man auch in der laufenden Saison übrigens sehr gut machen.
Das war der DJZ-Kanzelklatsch Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.